Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deine Führung, Gott. Heiliger Geist, wir singen, komm, wirke unter uns, Herr, und wir meinen das, wirke unter uns, Herr. Sprich du zu uns, was du zu sprechen hast heute Morgen. Herr, gebrauche mich bitte heute Morgen. Und ich möchte dir die Freiheit einräumen, mich zu unterbrechen in dem, was ich vorbereitet habe, für das, was du vielleicht anders machen möchtest heute Morgen. Segne uns, Herr, mit deiner Gegenwart und mit deinem Wort. Amen. Wie geht's euch heute Morgen? Gut? Wie geht's euch mit dem, was heute Morgen schon so gesagt wurde? Die Sache ist die, normalerweise würde ich sagen, wir lassen das jetzt hinter uns und hören die Predigt. Aber heute hatte ich so auf dem Gefühl zu sagen, nehmt das mit. Nehmt das mit rein in die Predigt. Ich habe keine Ahnung, was Gott heute Morgen vorhat. Ich habe keine Ahnung, ob er mich unterbricht, wo er mich unterbricht. Aber ich glaube, mein Konzept ist so ein bisschen erschüttert. Und das ist vielleicht ganz gut so. Wo immer eine Gemeinde sich nur noch um sich selbst und um ihre eigenen Probleme dreht, ist sie auf dem absteigenden Ast. Das war schon immer so. Das ist ein wiederkehrendes Muster. Immer wieder ist das passiert in der Geschichte der Gemeinde Gottes. In der Geschichte des Volkes Gottes. Lest euch die Richter durch. All das, wo gezeigt wird, wo beschrieben wird, das Volk Israel hat angefangen, sich um ihre eigenen Sachen zu drehen. Was ist passiert? Sie wurden überrannt. Was passiert euch gerade? Ihr werdet überrannt. Geistlich, von euren eigenen Problemen. Das Volk Israel und wir heute haben die Neigung, dass wir blind werden für das, was Gott tun möchte. Dass wir blind werden für das, was Gott zu uns sagt, weil wir so fokussiert sind auf unseren eigenen Mist. Und wir beginnen jetzt die Adventszeit. Wir beginnen ein neues Kirchenjahr. Es ist irgendwie schon ein Neuanfang. Heute beginnt ein neues Kirchenjahr. Ich weiß nicht, was das für euch als Gemeinde bedeuten mag. Aber Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Er hat immer wieder Neuanfänge geschenkt. Seinem Volk Israel immer wieder Befreier geschenkt. Immer wieder jemanden geschickt, der die Dinge wieder zum Guten gekehrt hat. Aber die Frage, seid ihr offen dafür? Absolut. Aber wisst ihr auch, worauf ihr euch einlasst? So viel zu meinem Anfangskonzept. Weihnachten ist ja schon irgendwie vor uns, ne? Und ich versuche jetzt so ein bisschen den Weg zu meinem Konzept zu finden, aber ich bin frei dafür, dass Gott das wieder irgendwie in die Hand nimmt. Und ich hoffe, dass er es tut. Die Situation damals in Israel, als irgendwie dem Volk schon bewusst war, der Messias war angekündigt und alles Mögliche. Das Volk war in dieser Erwartung, der Messias würde irgendwann kommen. Und nachdem der letzte Prophet Malachi aufgehört hatte zu sprechen, passierte 400 Jahre lang erstmal gar nichts. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, was passiert ist, wie es dem Volk Israel gegangen ist. Auf jeden Fall die Situation kurz vor der Geburt Jesu war diese. Das Land Israel, das Volk Israel wurde dominiert von den Römern. Die Römer hatten die Herrschaft in der ganzen Region. Das Volk selbst war gespalten. Einige waren mit der Herrschaft der Römer sehr einverstanden. Andere wiederum versuchten oder wünschten sich, dass der Unterdrücker das Land verlassen würde. Das Land wurde erschüttert von der Willkür der römischen Truppen, von den Anschlägen jüdischer extremistischer Parteien. Religiöse und politische Parteien spalteten das ganze Land. Und ja, irgendwie heute Morgen habe ich so gedacht, vielleicht ist es etwas, was euch als Gemeinde irgendwie auch bekannt ist im Moment. Und das Land brauchte einen Messias. Sie wussten, sie brauchen ihren Erlöser. Und sie, was haben sie sich vorgestellt? Sie haben sich jemanden gewünscht, der kommt mit einem riesigen Heer, mit einer Übermacht an Soldaten, um den Invasor wieder rauszutreiben und den Frieden im Lande wiederherzustellen, wie das so oft gewesen ist zur Zeit der Richter. Wie Gott das so oft gemacht hat. Genau das wünschten sie sich wieder. Ein für alle Mal Frieden in unserem Land. Doch wie das Buch der Richter so schön offenbart, der Frieden dauerte nie lange. Die Zeit der Erneuerung und der Wiederherstellung, die war immer schnell wieder vorbei, weil das Volk immer wieder begonnen hat, sich um sich selbst zu drehen und anderen Göttern nachzufolgen. Und so war es notwendig, dass Gott einen Plan, einen Heilsplan entwarf und einen Messias schicken würde, der die Sachen anders in die Hand nahm. Lass uns mal in Jesaja 55 aufschlagen. Wir lesen das ganze Kapitel. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist? Und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst. Und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn Willen deines Gottes und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie Samen gibt zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch hervorlocken mit Jauchzen. Und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Das ist jetzt keine der üblichen Weihnachtsstellen. Das ist keine der Stellen, die man normalerweise im Advent vorgelesen bekommt oder die so schön unterm Weihnachtsbaum gelesen werden. Das typisch Weihnachtliche fehlt so ein bisschen. Aber ich glaube, es ist eine Passage, in der Gott offenbart, wie sehr sich der Messias und der Heilsplan von allem bisher Dagewesenen unterscheiden wird. Wenn Gott Heil ankündigte, bezog sich das bisher immer auf sein Volk, auf das Volk Israel. Aber nun kommt der Aufruf: Kommt, all ihr Durstigen, kommt her zu mir, alle, die ihr Durst habt. Wenn ihr Durst habt, wenn ihr hungrig seid, wenn es euch an irgendwas fehlt, kommt zu mir. Warum investiert ihr euch noch in Dinge, die euch nicht sättigen? Warum müht ihr euch ab? Warum ärgert ihr euch ab und investiert alles, was ihr habt, in etwas, was nichts bringt? Hört auf mich, so werdet ihr leben. Ist das nicht spannend? Klingt hier nicht schon so ein bisschen die unermessliche Gnade an, die im Neuen Testament so offenbar wird? Aus welchen Völkern ihr auch immer kommen mögt, nehmt, auch wenn ihr nicht zahlen könnt. Und darüber hinaus nehmt das, was euch den Hunger und Durst wirklich nimmt. Klingt das nicht nach Worten, die auch der spätere Messias sagen wird? Erinnert ihr euch an die Stelle, wo er mit der Frau am Brunnen spricht, wo es um das Wasser geht? In Johannes 4, Vers 13 steht das. Jesus sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus spricht hier mit einer Samaritanerin, einer Frau aus einer Volksgruppe, die den Juden verhasst war. Die Juden kamen mit den Samaritanern einfach nicht zurecht. Und Jesus wusste, dass der Heilsplan auch die Samaritaner mit einbezieht. Und das war ein Gedanke, an den die Jünger sich erst gewöhnen mussten. Auch die Aufforderung, hört auf mich, so werdet ihr leben, wird von Jesus später aufgegriffen. Und Petrus sagt in einem seiner sehr hellen Momente, und er hatte auch einige sehr dunkle Momente, aber in einem seiner hellen Momente sagt er: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich finde das beeindruckend. Gott kündigt den Messias an als einen, der sein Wort nicht nur an das Volk Israel richtet, sondern alle anderen Völker mit einbezieht. Das war unvorstellbar. Er verkündigt, dass dieser Messias die Antwort auf alle seelischen und geistlichen Hunger und Durst ist. Die Antwort auf jenes Verlangen in uns, das uns rastlos sein lässt, das uns antreibt, nach Linderung und Sättigung zu suchen. Und das nur allzu oft an den falschen Orten. Aber Jesaja kündigt es dem Volk an. Es gibt Linderung bei Gott. Es gibt Sättigung bei dem, dessen Wort das ewige Leben nicht nur verspricht, sondern es beinhaltet. Doch während das Evangelium mittlerweile in die ganze Welt hinausgetragen wird, tun sich die Adressaten des Jesaja-Buchs immer noch schwer. Die Juden tun sich immer noch schwer, das zu akzeptieren, diese Botschaft anzunehmen. Wie kann es sein, dass Gott sich der Heiden und der Unreinen und der Fremden erbarmt und sich ihrer annimmt? Wie kann es sein, dass seine Gnade weit über das Volk Israel hinausströmt? Und Gott antwortet mit den berühmten Zeilen, die leider so oft falsch gebraucht werden. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe diese Verse schon oft gehört in Bezug darauf, wenn ich irgendwas, was Gott betrifft, nicht erklären konnte. Und ich habe sie auch selbst schon in dem Zusammenhang gebraucht. Wir nutzen das manchmal so als so eine Ausrede. Wir wissen halt nicht, wie Gott die Dinge so handhabt. Und wir können das alles nicht erklären. Aber seine Wege sind ja höher als unsere Wege. Und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und das stimmt. Aber ich glaube, dass Gott, als er das sagte, nicht unbedingt hervorheben wollte, wie erhaben er ist, sondern dass er uns einfach nur irgendwie mitteilen wollte, dass er über die Dinge, wie wir sie wahrnehmen, über die Situation, wie wir sie wahrnehmen, hinausblickt. Dass er das gesamte Bild sieht, während wir nur so einen kleinen Ausschnitt sehen. Und wir sehen immer nur so ein kleines bisschen. Wir sehen ja selten mehr als 3 Schritte voraus. Eigentlich ist es sogar nur 1 Schritt, wenn überhaupt. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Die Verheißungen, die ich gebe, sagt Gott, werden ihre Erfüllung finden. Meinem Wort wird gelingen, wozu ich es sende. Und ich glaube, es ist gesund, wenn man sich manchmal fragt, was hat Gott mir alles schon gesagt? Was sind die Dinge, die Gott dir gesagt hat? Die Gott euch als Gemeinde vielleicht verheißen hat? Diese Dinge, die vielleicht schon Jahre oder sogar Jahrzehnte zurückliegen und worauf du immer noch wartest. Oder vielleicht auch nicht mehr. Also ich weiß so ein paar Sachen, die Gott mir gesagt hat, und einiges davon, darauf warte ich immer noch. Und einiges scheint alles andere als greifbar. Aber Gott sagt, mein Wort kehrt nicht leer zurück. Und ich will euch Mut machen. Wenn das heute Morgen für dich interessant ist, will ich dir Mut machen, daran festzuhalten. An Gottes Verheißungen, an Gottes Versprechen festzuhalten. Darauf zu vertrauen, dass er sein Wort hält. Auch wenn es oft mehr Zeit kostet, als uns das lieb ist. Ich denke da gerade so an Abraham und Sarah, denen verheißen wurde, dass sie einen Sohn bekommen würden. Und das schien alles andere als biologisch möglich, als wahrscheinlich. Und doch ist es irgendwie passiert. Und wir erinnern uns vielleicht, Abraham und Sarah, die hatten dann da auch irgendwie mit Hagar zu schaffen. Und sie wussten nicht so richtig, wie das funktionieren kann, wenn man nicht so ein bisschen nachhilft. Und tja, hat aber funktioniert. Gott ist treu. Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Aber jetzt mal ganz abgesehen von dieser Passage Wort als Verheißung und als Versprechung, kann man diese Passage einfach auch als Prophetie messianischer Art verstehen. Ich werde mein Wort aussenden. Und das ist so eine Steilvorlage für Johannes, der gleich damit beginnt. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und ab Vers 9, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Jesus offenbarte sich als das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und Johannes erkannte, dieses Wort Gottes, das Mensch wurde, war selbst Gott. Gott wurde Mensch. Johannes hat das begriffen. Aber dieser Gedanke, dass Gott Mensch wird, dieser Gott, dessen Name man nicht mehr ausspricht als Jude, dass dieser Gott Mensch wird und unter uns wohnt, dieser Gedanke war völlig absurd. Und deswegen kann ich mir vorstellen, vielleicht hat Jesus deswegen nie die Worte gebraucht, ich bin Gott. Sondern hat es immer stückweise denen offenbart, die bereit dafür waren. Und Johannes war einer dieser Leute, die es begriffen haben. Und die selber auch vorsichtig waren. Ich schreibe hier nicht rein, Jesus ist Gott. Sondern ich schreibe es so auf, dass die es verstehen, die bereit dazu sind. Der Messias kam anders, als man sich das vorgestellt hat. Und die Seinen erkannten ihn nicht. Und sie haben ihn nicht aufgenommen. Aber diejenigen, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht oder das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ist schon spannend, ne? Der Messias, der König der Juden, deren Reinheitsgesetze jedes Maß sprengten, dieser König der Juden kommt zur Welt in einem Stall. umgeben von Tieren, wahrscheinlich wirklich mitten im Tiermist. Man darf sich das ruhig bildlich vorstellen. Umgeben von Gestank, was Tiere halt so von sich geben. Und wahrscheinlich ist es einfach einer der unreinsten Orte. Da kommt dieser König der Juden, deren Reinheitsgesetze so das Wichtigste waren, wird darin geboren. Wir haben uns das wirklich anders vorgestellt. Der Messias wurde zuerst von den Hirten gesehen. Die Hirten haben den Messias empfangen und begrüßt und vor ihm niedergekniet. Von Arbeitern. Ihm wurde kein großer Empfang bereitet. Mit Posaunenschall und was da auch immer organisiert hätte werden können. Wirklich, das war alles ziemlich rau und eher improvisiert. Und ich glaube tatsächlich gar nicht so romantisch, wie wir uns das vorstellen im Krippenspiel. Wirklich, wir haben uns das anders vorgestellt, oder nicht? Und schon Wochen bevor der Messias geboren wurde, haben Sterndeuter, Magier im Orient diesen Stern gesehen und haben erkannt, da passiert was Wichtiges. Da wird ein König geboren, der es wert ist, dass wir hinreisen. Dem Volk Israel Fremde. Es waren keine Juden, es waren Heiden, Zauberer, Sterndeuter, die erkannt haben, hier passiert was Wichtiges. Die Seien haben ihn nicht erkannt, aber die Magier, die Heiden, die haben es erkannt und sind hingereist. Und die knieten nieder vor diesem König, der so gar nicht als König zu erkennen war. Wir haben das einfach nicht verstanden. Das Problem Israels damals, glaube ich, und unser Problem heute ist, in der Sicherheit, wir wüssten, was wir erwarten, richten wir unsere Augen auf das, was wir uns vorstellen. Und verschließen sie im selben Moment dafür, dass Gott uns eigentlich wirklich sehr selten nur so erscheint, wie wir uns das vorstellen. Es gibt da so ein... die Psychologie hat so in die Richtung geforscht und ich hätte euch gerne ein Video mitgebracht, aber das fiel mir erst heute Morgen ein. Es gibt da so ein Video, ich will euch das eigentlich gar nicht erzählen, sonst könnt ihr das nicht genießen, wenn ihr es mal seht. Auf jeden Fall, mit diesem psychologischen Phänomen, da wird experimentiert und Versuche gemacht, wie wenn Menschen sich auf irgendwas konzentrieren, wie ihnen andere, ganz kuriose Dinge, überhaupt nicht auffallen. So ähnlich war es. So ähnlich ist es bei uns heute auch, glaube ich, wenn wir unsere Erwartungen daran haben, wie Gott sich uns zu offenbaren hat. Ich weiß noch, das war noch gar nicht lange her, auf der Bibelschule, ne, da hatten wir öfters mal Veranstaltungen, Lobpreis- und Gebetsabende, und da ging dann richtig die Post ab und die Leute haben eine Geistestaufe empfangen und alles mögliche tolle Sachen. Und ich saß dann immer so und habe gedacht, okay, schön. Ich freue mich ja für sie, aber irgendwie, ich spüre nichts. Ich merke nichts. Warum, was ist, wieso passiert mir das nicht? Wieso begegnet mir Gott nicht so, wie ich das da sehe bei den anderen? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Gefühl, was euch bekannt ist. Ich kenne einige, denen das so geht und die sich dieselbe Frage gestellt haben und irgendwann resigniert haben und gesagt haben, okay, den nicht. Und an dem Punkt war ich auch, habe mir gedacht, ja, dann vielleicht dann nicht. Dann vielleicht ist Sünde in meinem Leben. Vielleicht stimmt irgendwas anderes nicht. Und ich wurde echt frustriert über die Tatsache, dass ich Gott nicht so erfuhr, wie andere das erlebten. Und in meinem Fixiertsein darauf, wie andere Gott erleben, gingen mir ganz andere Sachen durch die Maschen. Und irgendwann habe ich begriffen, so, Gott hat eine ganz andere Art und Weise, zu mir zu sprechen. Und als ich das begriffen habe, habe ich ihn reden hören. Da habe ich verstanden, was er mir sagen möchte. Und natürlich, man wünscht sich selten, das Reden Gottes mehr zu hören, vielleicht als man das tut. Und man wünscht sich mehr Offenbarung. Man wünscht sich mehr von ihm zu verstehen und ihn mehr zu ergreifen im Verstand. Ich glaube, das ist ein guter Hunger, den wir haben. Das ist eine gute Form von Hunger, wenn wir mehr von Gott wollen und mehr von Gott begreifen wollen. Aber wir dürfen darüber nicht vergessen, was Gott uns jetzt schon gibt, was er uns jetzt schon zeigt. Und das waren einige sehr, sehr ergreifende Momente, die ich da erlebt habe mit ihm. Und ich wünsche euch das auch. Aber wenn wir uns so konzentrieren auf das, was wir gerne sehen würden, dann verschließen wir, glaube ich, dem Messias sehr häufig die Tür. Und so kehrt er halt dort ein, wo er nicht erwartet wird. Und ist den Menschen ein Retter, die einen Retter wirklich brauchen. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie in materieller Not oder was Gesundheit betrifft oder im Kampf gegen eine politische Übermacht, die es zu besiegen gilt. Sondern wir wissen, Gott ist der Retter und wir brauchen ihn. Und es gibt keinen Menschen, der ihn nicht braucht. Nur die Frage ist, verschließen wir uns selbst ihm gegenüber? Kann es sein, dass du den Retter übersiehst? Wäre es möglich, dass du ihm die Tür verschlossen hast? Natürlich, also nicht mit Absicht. Machen wir nicht mit Absicht. Aber vielleicht einfach, weil du ihn dir anders vorstellst, weil du versucht hast, ihn in eine Schublade hineinzupressen, wo er sich nicht hineinpressen lässt. Ja, ich meine, klar, Gottes Wege und Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Aber das vergessen wir manchmal, glaube ich. Wir sind Gläubige, wir sind Christen und wir wollen Jesus nicht ausschließen. Und vielleicht tun wir das auch für unser eigenes Leben gar nicht. Aber er ist der Messias, der zu allen ruft. Kommt zu mir, wenn ihr Durst habt. Kommt zu mir, ich gebe euch lebendiges Wasser. Und das mit dem lebendigen Wasser soll kein Geheimnis sein. Das ist nicht so gedacht, dass wir das für uns behalten. Die Geburt Jesu war der Moment, wo Gott anfing, wirklich unter uns zu wohnen. Gott mit uns. Emmanuel, kennt ihr. Doch was bedeutet das heute schon für die Menschen, die zum Beispiel dem weihnachtlichen Kaufrausch verfallen, in der Hoffnung, irgendwie den Erwartungen der Familie gerecht zu werden? Oder was bedeutet es für jene, die von einer Punschbude zur nächsten reisen, nur um irgendwie in Form eines Rausches den Höhepunkt des Tages zu erleben? Was ist Weihnachten schon, wenn der Retter ausbleibt? Was ist Weihnachten ohne Jesus? Ich meine, irgendwie, Jesus ist ja irgendwie schon allgegenwärtig, sogar ganz öffentlich als kleine Figur im Krippchen, als irgendein Holzbaby, sag ich mal, aber dieses Baby, Jesus, das hatte damals doch schon so viel Herrlichkeit ausgestrahlt, dass Hirten und Maria und Engel vor ihm niederknieten. Aber was ist heute davon übrig? Wie planst du dein Weihnachtsfest? Hast du schon Pläne gemacht für Weihnachten? Jetzt wird's ungemütlich. Ja, noch könnte gehen. Wie planst du Weihnachten? Ist es dein Familienfest, wie es immer so gewesen ist? Mit demselben leckeren Essen wie die ganzen Jahre davor? Und dieselben Lieder und dieselben Gespräche und all das Schöne, was ihr auch zusammen irgendwie in der Familie erlebt? Oder hast du vielleicht den Mut, deine Weihnachtsschublade so ein bisschen zu lockern und vielleicht dein Haus zu öffnen, deine Familientradition mal wirklich links liegen zu lassen und um mal anderen zu zeigen, was Weihnachten bedeutet. Das kostet Überwindung, wirklich. Da muss man wirklich was loslassen. Aber Jesus verspricht dir, dein Gast zu sein. Und das ist den Versuch wert, glaube ich. Du kannst Freudenbote sein. Und ich bin kein Mensch, der sich zu Kitsch hinreißen lässt. Ne? Dieser ganze Weihnachtskitsch und so. Ich bin da eigentlich eher immun gegen. Aber lass uns doch so ein bisschen die kitschige Schiene mal eben fahren. Du kannst so ein Engel sein, der denen, die draußen in der Kälte sitzen, die frohe Botschaft verkündet. Weihnachten kündigt sich an, wie ich schon sagte, aber so viele verlorene Seelen wissen einfach nicht, was es damit auf sich hat. Was ist denn das Große, was kommen soll? Wer ist dieser Jesus und was soll das mit dieser Holzfigur in der Krippe? Was hat das überhaupt mit diesem ganzen Baby auf sich? Warum so einen großen Trubel um ein Baby? Das ist eine berechtigte Frage. Und viele haben keine Antwort. Aber wir haben eine Antwort. Also, es gibt so viele Menschen, denen es Weihnachten noch so viel schlechter geht als sonst. Weil sie wissen, irgendwas an diesem Fest habe ich nicht verstanden. Irgendwas an diesem Fest kann ich für mich nicht ergreifen. Und das finde ich äußerst traurig, weil wir es haben. Und ich will jetzt nicht irgendwie diese typischen kirchlichen, weihnachtlichen Lasst uns Floskeln bringen, sondern ich wünsche mir, dass wir wirklich ein Licht sind in dieser Welt. Wir sind gefordert. Das ist unsere Aufgabe. Und du hast die Möglichkeit, wirklich diesem Weihnachten die Chance zu geben, etwas Besonderes zu sein im Leben anderer. Aber ich verspreche dir, wenn du das tust, auch in deinem Leben. Denn Gott zeigt sich in solchen Momenten. Gott zeigt sich, wenn du dich verwundbar machst. Wenn du das, was du hast, öffnest. Für die es nicht haben. Wenn du das, was du weißt von diesem Gott, weitergibst an die, die nichts wissen über diesen Gott oder vielleicht nur irgendwie so Halbwissen, gefährliches Halbwissen haben über diesen Gott, der dein Leben so verändert hat. In Offenbarung 22,17 da steht, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme hinzu. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Aufruf ist, komm und trink lebendiges Wasser. Und dieser Aufruf ist nach Jesaja nicht verstummt. Jesus hat es gesagt, und bis zum Ende der Menschheit ist die Braut Jesu, und das sind wir, aufgefordert zu sagen, komm und trink lebendiges Wasser. Ich glaube, wir sollten teilen, was wir haben. Und wir sollten geben, was wir wissen, was wir schon begriffen haben von diesem Gott, der so anders ist. Der so anders ist, als wir ihn uns vorstellen und als ihn sich Generationen vor uns schon vorgestellt haben. Öffne dein Haus für eine Begegnung mit Gott. Und dann, glaube ich, ist es wirklich so, wie am Ende des Kapitels in Jesaja steht, dass wir ausziehen werden in Freude. Und dass der Frieden Gottes uns begleiten wird. Ich glaube daran. Ich glaube, dass wir Freude erleben werden, wenn wir bereit sind, Freude auszuteilen und Menschen zum lebendigen Wasser hinzuführen. Augustinus hat mal gesagt, und damit möchte ich schließen, welch größeres Geschenk hätte Gott vor unseren Augen aufleuchten lassen können als dieses, dass er seinen eingeborenen Sohn zum Menschensohn werden ließ, damit jedes Menschenkind ein Kind Gottes werden kann. Wessen Verdienst ist das? Welchen Grund gibt es dafür? Denk darüber nach und du wirst nur eine Antwort finden. Alles ist Geschenk. Und Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast. Ich danke dir für alles das, was damit einhergeht. Ich danke dir, Herr, dass das wahrhaftig das Wasser, das du gibst, uns nicht länger dürsten lässt. Dass wir wahrhaftig bei dir finden, was wir brauchen, was wir suchen, wonach unser Herz so sehr verlangt. Gott, und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen weich machst oder öffnest, dafür zu erkennen, wer in unserem Umfeld ist, der dieses lebendige Wasser von dir braucht. Gott, wir wollen Freudenboten sein. Wir wollen Briefe sein, geschrieben von deiner Hand, um den Menschen zu zeigen, dass es Hoffnung gibt. Gerade jetzt in dieser Zeit, die für manche Menschen so unfassbar dunkel ist, weil sie nicht wissen, was sie gerade verpassen. Gott, wir brauchen dich. Und wir brauchen für dieses Vorhaben deine Führung, Heiliger Geist. Wir brauchen deine Geduld. Wir brauchen Weisheit. Wir brauchen vor allem Liebe, Herr. Wir wollen nichts aus geheucheltem Herzen tun, sondern wir wollen erfüllt sein von der Liebe, die nur du geben kannst für unsere Mitmenschen, Herr. Ich bitte, dass du uns segnest. Und Herr, wir bauen darauf, dass du gesagt hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird. Darauf bauen wir. Amen.